Und zwar haben wir zu Gast Helen Ahler von den Empirischen Kulturwissenschaften Tübingen. Die feiern jetzt ja gerade 50-jähriges Jubiläum, deshalb haben die ganz viele besondere Veranstaltungen. Und Helen Ahler hat uns heute einen Podcast mitgebracht, deshalb ist sie hier. Schön, dass du da bist, Helen. Kannst dich ja mal eine Runde vorstellen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und unseren Podcast präsentieren. Die Empirische Kulturwissenschaft wird 50. Ich bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin. Und wir hatten in dem Zuge letztes Semester schon ein kleines Podcast-Projekt, von dem kann ich auch gerne nachher noch ein bisschen berichten. Und da wollten wir das Jubiläum nicht verstreichen lassen, ohne da nochmal dran anzuknüpfen und weiterzumachen. Genau.
Okay, das heißt, so neu ist das für euch jetzt gar nicht, das Podcasten. Aber worum geht es denn jetzt genau in diesem Podcast?
Genau, in diesem Podcast haben wir uns überlegt, wie kann man denn so ein Jubiläum in so einem auditiven Medium möglichst gut zur Geltung bringen. Und da ist uns eingefallen, dass es ja seit 50 Jahren einfach unglaublich viele Absolventinnen der empirischen Kulturwissenschaft gibt. Und die wollten wir gerne zu Wort kommen lassen. Und sie sollen uns erzählen von den Erinnerungen, die sie mit dem Louis verknüpfen. 50 Jahre ist eine lange Zeit, da hat sich einiges verändert, sowohl in Tübingen als auch bei uns auf dem Schloss, am Institut. Das Louis ist unser Institut. Und da waren wir einfach neugierig, woran die sich so erinnern, was sie zu erzählen haben, was ihnen wichtig ist und was sie auch mitgenommen haben vom Studium in ihr Leben. Genau, und das haben die gemacht und ich finde es eigentlich ganz spannend geworden, was sie auch erzählt haben.
Habt ihr auch so wirklich von jeder Altersspanne dann jemanden gefunden?
Also wir haben tatsächlich aus jedem Jahrzehnt mindestens eine Person gefunden, das war auch unser Ziel. Wir haben noch nicht alle Interviews geführt, die allermeisten, und tatsächlich das erste Jahrzehnt, also 71 war die Umbenennung, das Jahrzehnt danach fehlt uns noch, da müssen wir noch das Interview führen. Da wollten wir auch warten, bis es ein bisschen einfacher ist, das zu machen, einfach weil über Zoom ist schon eine Herausforderung auch. Genau, aber sonst haben wir wirklich quer durch die Bank, und es war uns auch wichtig, verschiedene Menschen zu haben, die jetzt nicht alle in der Wissenschaft gelandet sind, sondern quer durch. Und das fand ich, ist uns gut gelungen und es war wirklich sehr spannend.
Die Leute, die ihr gefunden habt, waren die dann auch alle so begeistert? Wir hatten ja die Ehre, schon mal in den ersten Podcast reinzuhören von der Franziska Fink. Katharina Fink, hoppala. Und die war ja wirklich sehr begeistert von den EKW und konnte ganz viel berichten, was es für sie bedeutet hat. Ging das den anderen AbsolventInnen auch so? Oder gab es auch welche, die gesagt haben, ja, war ein Studium, war nett, jetzt mache ich halt was?
Also die gibt es bestimmt, aber die haben wir natürlich nicht befragt. Das ist ja schon auch so eine kleine also Werbemaßnahme ist es nicht, aber wir wollen natürlich schon irgendwie auch feiern den Geburtstag. Und dazu gehört vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Selbstüberschätzung, auf jeden Fall aber eine wertschätzende Haltung gegenüber des Fachs. Und da mussten wir auch wirklich nicht lange suchen. Das Fach ist ja sehr klein und auch sehr speziell. Und das führt dazu, dass viele Studierende und Alumni sich wirklich sehr gerne auch erinnern und irgendwie auch einen kleinen Fanclub sind für dieses Fach. Und das kommt, glaube ich, in den Interviews auch raus. Und ich glaube aber wirklich, dass auch das Studium ausgezeichnet wird durch so einen besonderen Geist, der bei unserem Institut herrscht. Und der schlägt sich eben auch nieder in diesen Erinnerungen und wird da auch immer besprochen. Und der bringt vielleicht auch so ein bisschen Begeisterung hervor dann.
Du bist ja quasi auch eine ehemalige Studentin oder Absolventin. Was würdest du denn sagen, war für dich der besondere Geist am Louis?
Ich arbeite ja nun auch noch dort, deswegen ist der irgendwie auch noch nicht ganz weg. Und ich finde, es ist eben ein sehr familiäres und sehr persönliches Institut, wo schon auch eine Wertschätzung herrscht zwischen Studierenden und Lehrenden. Das finde ich irgendwie schon besonders. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Selbstbeweihräucherung dann doch, in der man sich auch ganz wohl fühlen kann. Also es ist nicht schlimm oder es ist einfach nett. Und so die Idee, dass man zusammen den Alltag so gegen den Strich bürstet, das finde ich irgendwie macht auch was mit den Menschen, die das zusammen tun. Und das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben.
Aber interviewt wirst du da selbst nicht. Du bist immer Interviewerin.
Genau, ich habe interviewt. Ich wurde nicht interviewt. Ich habe auch Leute interviewt, mit denen ich selbst studiert habe, und das hat sich dann teilweise eher in so einem Gespräch natürlich dann entwickelt, wie das ist, wenn man sich gemeinsam erinnert, dann fließen da die Ideen und die, ja, so irgendwie fährt man seinen Film. Das haben wir dann aber rausgeschnitten, also keine Angst. Man muss sich jetzt nicht nostalgische Überlegungen über Studentenpartys anhören, aber es war auf jeden Fall sehr schön und man kommt natürlich selber auch so ein bisschen in Kontakt mit seiner eigenen Vergangenheit am Institut und überlegt sich, ach, war das bei mir auch so, war das anders, wo kann ich anknüpfen, was hat sich vielleicht auch verändert? Also ich denke auch, dass dieser Geist sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, und das ist ja auch gut und richtig so.
Mhm.
Ja, kannst du diesen Geist, von dem du redest, nochmal ein bisschen beschreiben?
Also ich glaube, man kann das ganz gut beschreiben, wenn man sich die Örtlichkeit anguckt. Weiß nicht, wart ihr schon mal oben am Louis? Ja, also es ist ja so ein kleines Häuschen ganz hinten am Schloss, da muss man so durchlaufen und es ist knarzt und es ist fürchterlich alt und dann geht man da rein und ich habe das, es ist inzwischen renoviert, aber als ich angefangen habe zu studieren, war es wirklich vollgeklebt mit Plakaten, Studentenpartys, Ausstellungen, alles durcheinander und irgendwie sehr, sehr, sehr heimelig auf eine gewisse Art, aber diese Heimeligkeit bekommt durch die Geschichte dann auch eine Gruseligkeit, wo man sich, es wurde eben in den 30er Jahren ausgestattet und sollte so ein bisschen volkstümlich germanisch aussehen, was natürlich irgendwie auch nicht gemütlich ist dann und das, die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit hat das Institut auch geprägt, hat auch zur Umbenennung geführt, die ja dann 1971 stattfand und deren Jubiläum wir ja feiern, von der Volkskunde in die empirische Kulturwissenschaft. Genau, aber der Geist ist eben, glaube ich, so eine, der Wille, sich gemeinsam damit auseinanderzusetzen und gemeinsam an einer Wissenschaft zu arbeiten, die wirklich probiert, den Alltag auseinanderzunehmen und auch alles, wo andere Leute sagen, ja gut, das ist halt so, meine Güte, ist halt so, da nochmal nachzubohren und zu fragen, ist das so, warum muss das so bleiben? Und das, finde ich, zeichnet schon was aus und dann einfach, glaube ich, so enorm viel Lust, zusammen nachzudenken und zusammen irgendwie ins Gespräch zu kommen über Theorien, Praktiken und so weiter und so fort. Genau, und man muss vielleicht einfach auch mal selber noch hingehen, dann kann man das vielleicht noch besser nachfühlen. Und es geht wahrscheinlich auch nicht allen so, dass sie das spüren. Also, und das ist auch okay. Ich meine, bei mir, wie gesagt, ich bin da jetzt einfach 11 Jahre schon, also bin indoktriniert voll und ganz. Ich kann gar nichts anderes erzählen.
Ja, es ist ja tatsächlich gerade zugänglich für viele Leute. Ihr habt viele Veranstaltungen, dazu gehört eben auch der Podcast. Was ist die Idee hinter den ganzen Veranstaltungen und wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen?
Also die Idee hinter den Veranstaltungen ist, dass es irgendwie auch zu der empirischen Kulturwissenschaft besser passt, so viele kleine Veranstaltungen zu haben als einen großen Festakt mit Fliege und Brimborium. Das wollten wir jetzt nicht. Wir wollten die Vielfalt und auch so die verschiedenen Nischen und Bereiche, die unser Fach so besetzt, einfach zeigen in dieser Veranstaltungsreihe. So kam das zustande und dadurch eben auch viele Menschen teilhaben lassen. Ich meine, Corona hat uns da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir haben es probiert, so gut wie es geht, trotzdem irgendwie umzusetzen. Und das Podcast-Format, da war eben der Hintergedanke, dass man dadurch irgendwie auch Leute erreicht, die vielleicht nicht vor Ort sind, die jetzt auch nicht reisen können. Und genau, wir hatten ja eben diese verschiedenen Alumni interviewt und dachten, das ist doch was, das freut vielleicht viele, die das studiert haben, die erinnern sich mit, die kennen vielleicht die Leute, die da sprechen, noch aus ihrem Studium und können sich dann so gemeinsam erinnern. Genau, so war irgendwie der Grundgedanke dahinter und eben auch die Idee, dass das was Bleibendes ist, was man vielleicht in 10, 20, 30, 100 Jahren nochmal, gut, das ist vielleicht ein bisschen überschätzt, aber wir sind ja auch Leute, die Oral History machen und sich dafür interessieren, wie Leute von der Vergangenheit erzählen und haben wir jetzt natürlich auch irgendwie ganz spannende Quellen geschaffen.
Da habt ihr euch jetzt quasi selber Material geschaffen, was dann die nächste Generation wieder analysieren kann.
So ist es. Also unser Fach, muss man schon sagen, dreht sich auch aus gutem Grund. Ich habe ja schon ein bisschen über die Vergangenheit erzählt, manchmal auch ein bisschen um sich selbst und probiert eben auch, sich selber zu reflektieren. Ich glaube, das ist eine Tugend von uns. Manchmal übertreiben wir es vielleicht damit auch ein kleines bisschen. Aber in diesem Sinne ist natürlich auch dieses Material interessant, um festzustellen, was empirische Kulturwissenschaft für verschiedene Menschen verschiedenen Alters bedeutet oder wie die auch ihr Studium erlebt haben.
Ja, das klingt total spannend und wir hatten ja auch schon öfter die empirischen Kulturwissenschaften hier zu Gast bei uns im Radio und haben verschiedene Beiträge dazu gemacht. Ich muss sagen, langsam werde ich auch Teil des Fanclubs, so viel wie ich hier mitbekomme. Yay. Aber vielleicht musst du doch nochmal für die ganzen ZuhörerInnen, die jetzt zum ersten Mal davon mitbekommen, nochmal genau erklären, was die empirischen Kulturwissenschaften sind. Sich selbst analysieren, Oral History, da klingt ja schon einiges an, weg von der Volkskunde. Aber was genau macht ihr jetzt eigentlich?
Empirische Kulturwissenschaft ist ein Fach, das sich vor allem mit dem Alltag auseinandersetzt. Also Alltag, Alltaglebens, das ist unser Horizont. Und wir interessieren uns dafür, was Menschen eigentlich im Alltag so machen. Also Kulturwissenschaft, die Wissenschaft von der Kultur. Und Kultur ist für uns eben nicht Hochkultur, Kunstmuseen, Mozart, das ist es auch. Aber vor allem ist für uns Kultur das, was unser Leben strukturiert, was wir morgens, Mittag, abends tun, wie wir unsere Freizeit gestalten, wie wir arbeiten, wie wir Technik nutzen, warum wir Radio hören, wie wir Radio hören, was wir im Radio hören, ob wir es vielleicht auch nicht mehr machen oder vielleicht nicht mehr in Echtzeit, sondern danach Podcasts nachhören. Das interessiert uns und das schauen wir uns an. Und wir glauben eben, dass man in diesen ganz kleinen Sachen das Große erkennen kann. Dass man im ganz Kleinen, in dem, was in meinem Frühstücksschale drin liegt, vielleicht auch was über die Welt aussagen kann. Das meinen wir nicht als irgendwie Überschätzung vom Kleinen, sondern uns geht es eben darum zu sagen, wie kommen diese großen Sachen an bei den einfachen Menschen, bei jedem, bei dir, bei mir, bei uns allen. Das interessiert uns und das interessiert uns eben in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit. Also wir machen auch Alltagsgeschichte und schauen uns dann eben auch an, wie Menschen Geschichte empfinden. Was bedeutet das für sie, wenn sie in ein Museum gehen? Was bedeutet das für sie, wenn sie einen historischen Roman lesen? Was bedeutet das für sie, wenn sie auf den Mittelaltermarkt gehen oder so? Genau, das sind alles so verschiedene Dimensionen. Man merkt schon, unser Fach ist sehr breit und es verändert sich auch immer wieder. Die Themen verändern sich. Und auch das ist irgendwie gut und interessant und hat sich eben auch seit 71 was getan. Genau. Das kann man auch im Podcast nachhören. Da erzählen die Leute auch, was sie im Studium interessiert hat, worüber sie vielleicht geforscht haben. Und man merkt dann auch oft, dass die Themen, die da gerade modern waren oder die eben präsent waren am Institut, dann auch Berufswege geprägt haben und Leute irgendwie auf bestimmte Schienen gesetzt haben, auf denen sie heute noch fahren und unterwegs sind.
Ja, wollen wir den mal anhören?
Ja, sehr gerne. Dann hören wir jetzt direkt mal rein.
Wir feiern in diesem Jahr den 50. Geburtstag der empirischen Kulturwissenschaft. Das nehmen wir zum Anlass, Studierende der letzten 5 Jahrzehnte sprechen zu lassen und von ihnen zu erfahren, wie sie sich an das Studium erinnern und was sie mit dem Fach verbindet.
1971, vor 50 Jahren, gab sich das Fach einen neuen Namen. Das Tübinger Institut verabschiedete sich vom alten Namen Volkskunde und betrieb fortan empirische Kulturwissenschaft, kurz EKW. Mit dem Abschied von der Volkskunde ging auch der Abschied von überkommenen Forschungsansätzen einher. Die Umbenennung stand für eine Neuausrichtung der Disziplin.
Seither haben viele Menschen in Tübingen EKW studiert und das Leben am Ludwig-Uhland-Institut, dem LUI, geprägt. In diesem Podcast kommen Sie zu Wort. In jeder Folge erzählt eine Person von ihrer Studienzeit und erklärt uns, was das Fach für sie ausmacht. Dabei stehen die persönlichen Eindrücke und Erinnerungen im Mittelpunkt. Nicht wissenschaftliche Standortbestimmungen.
Wie war es, in dieser oder in jener Zeit in Tübingen EKW zu studieren? Und wie hat die EKW ihre Alumni seither begleitet? Genau solche Fragen haben wir gestellt und wir haben darauf wirklich tolle Antworten bekommen. Viel Spaß beim Zuhören.
Also mein Name ist Katharina Fink. Ich kam 2002 nach dem Abitur nach Tübingen zum Studieren in die schöne Kleinstadt mit den vielen Hügeln und habe dann angefangen, am Ludwig-Uhland-Institut zu studieren. Das war eins von drei komischen Fächern. Das andere war Rhetorik und Komparatistik, also eine explosive Mischung, die ganz großen Spaß gemacht hat und mir sehr, sehr, sehr viel beigebracht hat. Und ich weiß noch, wie wir begonnen haben, an diesem merkwürdigen Institut zu arbeiten. Das war wirklich eine einschneidende, im besten Sinne, Erfahrung. Genau, also 2002. Dann hatte ich die tolle Möglichkeit, dank der Universität Tübingen Auslandssemester zu machen. Das war zum einen in Stellenbosch in Südafrika, irgendwie so 2004 oder so. Und dann hat mir auch wieder das LUI das ermöglicht, in Johannesburg zu forschen für meine Masterarbeit und dort wirklich eine, glaube ich, lebenslange Beziehung mit Menschen und Themen anzufangen. Also für all das bin ich diesem wunderbaren Institut enorm dankbar, vor allem, weil es immer offen ist für Sachen, die eigentlich nicht so wirklich dazugehören. Was ich so mache, ist, mein Leben ist wunderbar aufgeteilt und verworren in unterschiedlichste Bereiche. Also ich bin zum einen akademische Rätin an der Universität Bayreuth im Bereich der Afrika-Studien und hier mit einem Schwerpunkt auf Kunst und Inklusion. Das ist das, was ich im Hauptberuf tue und mit großer Leidenschaft. Ich arbeite hier an einem Ort, der heißt Iwa-Lewa-Haus. Das ist ein Haus, das 2021 seinen 40. Geburtstag feiert. Das muss ich hier unbedingt unterbringen. Iwa-Lewa ist ein Wort aus dem Yoruba. Das ist eine Sprache, die vor allem in Nigeria gesprochen wird und bedeutet, Charakter ist Schönheit. Und das ist so unser Arbeitsauftrag. Also wir versuchen, den Schönheits- oder Ästhetikbegriff sehr weit zu denken und weit zu machen. Und in meinem meiner ganz persönlichen Arbeit mit einem wunderbaren Team hat es sehr viel mit Inklusion und Zugänglichkeit zu tun. Und sonst, ich habe noch einen Verlag für Kunst und Wissenschaft mit meiner Partnerin Nadine Sieger zusammen. Das macht mir große Freude. Bücher machen, mit wunderbaren Menschen über Sachen nachdenken, dann darüber nachdenken, wie kann das als ein Buch aussehen und was kann mit dem Buch danach passieren. Darüber hinaus mache ich gerne alle möglichen Veranstaltungen. Am allerliebsten Jazzkonzerte an so Bühnen wie dem Fraunhofer Wirtshaus in München mit einem wunderbaren Kollegen. Tübingen ist ja, also du lebst ja vielleicht schon länger, oder wenn man da länger lebt, ist ja auch sehr schön, das so von hinten zu betrachten. Aber so für das Studium und für das, was wir gemacht haben, was ist die wunderbarste Stadt, um aus kleinen Dörfern aus dieser Perspektive große Städte zu ziehen. Und wenn ich an Tübingen denke und an das Louis und an das Studium dort, denke ich vor allem an Freiheit. Also an Freiheit, mit Menschen und Themen in Verbindung zu bekommen, bei denen man als Abiturientin denkt, ach, das kann man machen. Das kann man ernsthaft machen. Das ist ja toll. Da tut sich eine Freiheit auf. Und das meine ich jetzt wirklich nicht nostalgisch oder so, aber für mich hat es einfach eine Freiheit im Denken aufgemacht und im Handeln, die ich, glaube ich, an keinem anderen Ort und keinem anderen Institut hätte haben können oder hätte kennenlernen können. Also wirklich diese detailverliebte Exzentrik, die so ein freies Denken ermöglicht, das ist, glaube ich, das, was ich mit dem Louis verbinden würde. Und Handeln ist mir total wichtig in meiner Arbeit. Ich finde immer, die Universität ist wirklich nutzlos, wenn es keine Übersetzung in eine Sprache gibt, die Menschen auch verstehen und bei der Menschen mitreden können. Und also das Louis hat niemals nur in diesem kleinen komischen Häuschen da stattgefunden, sondern immer dort, wo man was gemacht hat und wo die Leute Lust hatten, was Neues zu schmecken oder worüber nachzudenken oder total durchgeknallte Dinge zu tun. Da ist für mich immer das Louis. Dann der Ort, der ja auch so, also alle Themen der empirischen Kulturwissenschaft und der Volkskunde so vereint mit diesem hergerichtet vermeintlich authentischen, diese Abgeschiedenheit, all das ist einfach ein sehr guter Raum, um die Themen des Instituts zu diskutieren. Aber ich muss auch wirklich sagen, vor allem die Seminare, und ich denke da ganz besonders an Caspar Maase und seine Seminare, die für mich einfach also so wichtig waren, weil die mir vor Augen geführt haben, worüber ich immer überhaupt nicht nachgedacht habe. Aber das hat so ein bisschen gedauert. Es waren für mich sehr erdende Erfahrungen mit Caspar Maase, und die würde ich im Leben nicht missen wollen, weil also das war wirklich die wichtigste Begegnung vielleicht in dieser Louis-Zeit. Und ja, verschiedene andere Leute, aber die Themen, die gesetzt wurden, das Hingucken aufs Detail. Ich erinnere auch ein Seminar, was mich damals total umgehauen hat. Ich glaube, das war bei Joba Keller-Trecher, das weiß ich nicht mehr genau. Da ging es darum, wie kann man denn Archivobjekte nochmal neu angucken. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit diesem Themenfeld in Berührung kam. Da ging es um die Dialektprotokolle von diesen Dialektstudien, die auf der Schwäbischen Alb gemacht wurden, und die machtkritisch anzugucken. Das war ein augenöffnendes Erlebnis für mich, was ich mir als Schülerin hätte ich im Leben nicht darüber nachgedacht. Also immer, wenn ich meinen Studierenden von meinem Studium erzähle, sage ich immer, das hat einfach eine andere Sichtweise auf die Welt ermöglicht. Und das, ja, das ist ja, glaube ich, also schon ganz schön viel, was man sagen kann über ein Studium. Herstellen von kulturellem Erbe, der Ausschluss von ganz vielen komplizierten Themen, diese ganze Geschichte mit UNESCO und was UNESCO Weltkulturerbe mit Orten machen kann, sich mal genauer anzugucken. Das ist ein Thema, das durch das Louis in mein Leben gekommen ist und was mich seither wirklich, also akademisch, aber auch aktivistisch beschäftigt und antreibt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann die Trachtenforschung. Das fand ich auch der Wahnsinn. Also da erinnere ich auch eine Begegnung mit Lioba Keller-Trecher, wo es so um die Gemachtheit von Tracht geht und wie schmerzhaft es Tragen für Frauen bisweilen gewesen ist. Und so diese ganz anderen Blicke auf Tradition, Kulturerbe, all diese massiven, schweren Worte, das sind Themen, die sehr wichtig gewesen sind damals und mich auch weiterhin in meiner Arbeit in der Universität und außerhalb der Universität wirklich beschäftigen. Also alles, was ich im Moment mache, hat mit Zugänglichkeit und Kulturerbe zu tun. Genau. Oder dann so ein anderes Thema, also das ganze große Themenfeld materielle Kultur. und Ästhetik. Und Ästhetik ist auch was, also über Ästhetik kritisch nachzudenken, habe ich auch erst durch die Seminare bei Kaspar Maase kennengelernt. Vor allem, wenn es darum geht, hinter die große politische Bedeutung von Begriffen zu gucken und so genau auf Prozesse zu gucken. Zum Beispiel denke ich da an den großen Trend in den Geisteswissenschaften und den großen, mittlerweile echt entpolitisierten Trend der Dekolonisierung, ja, die ganz wichtig ist und wahnsinnig entscheidend. Und Deutschland muss sich dekolonisieren, ist total wichtig. Aber das ist zu einem Label geworden, das man sehr einfach verwenden kann, um sich bestimmten Auseinandersetzungen nicht zu stellen. Als Museumsleiterin, als Sammlungsleiterin, als Kustodin. Und da hilft die EKW-Brille immer, so ein bisschen genauer zu gucken. Was ist das Aufbauschen und was ist eigentlich der Gehalt? Das würde ich sagen. Und natürlich auch die Hingabe an die kleinsten alltäglichen Dinge, weil daran lässt sich eben sehr oft vieles verstehen und überprüfen. Das war für mich sehr, sehr wichtig zu lernen im Grundstudium ist es ja, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber bei uns war das ein großer Teil, also die eigene Fachgeschichte zu reflektieren, was jetzt retrospektiv auch wichtig und in der Ernsthaftigkeit, in der das betrieben wurde, auch leider immer noch fast einzigartig ist. Also ich weiß, wie, ich meine, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, ne? Aber auch hier gibt es wieder so viele oberflächliche Diskussionen, die geführt werden, in der Ethnologie zum Beispiel, die das also halbwegs hinkriegen oder in anderen Fachbereichen, die nicht mit so einem Mut den Bruch mit ihrer Fachgeschichte gewagt haben oder einen bewussten Bruch gesetzt haben. Das gibt es ja auch gar nicht so oft. Und für mich war das total wichtig, darüber zu lernen und auch zu überlegen, wie hätten wir das denn gemacht? Es gibt ja von Frantz Fanon diesen Ausspruch, dass jede Generation muss ihre Kämpfe wieder wählen und so. Und da dann nochmal zu gucken, wie würden wir uns denn als Generation verhalten? Ist das zeitgemäß, was wir da eigentlich gerade machen? Also es fragt mir jetzt nicht im ersten Semester, aber dann vielleicht, bei uns war es ja dann meist zweistellig so. Irgendwann fragt man das ja so. Ist es noch zeitgenössisch, sich empirische Kulturwissenschaft zu nennen? Und es gibt es in vielen anderen Fächern eben nicht. Das muss man, glaube ich, immer wieder sagen, dass das gab es nicht. Dass eine, mir fällt immer kein besserer Begriff an als Bande. Und ich meine das wirklich mit Hochachtung. Ja? Also, dass so eine Bande von jungen ForscherInnen hergegangen ist, sagt, wir machen jetzt einen Bruch, ja, es geht so nicht weiter. Wir machen hier Zäsur und wir stören das und dann fangen wir mit was Neuem an. Und das ist vielleicht genauso verklärend irgendwann, wie das Alte war, aber für uns ist es. Ich finde, die Kulturwissenschaft soll bleiben, weil das ist es ja, was wir tun. Das Empirische auch, aber ja, ich denke dann immer an meine Großmutter, ja. Also Leute müssen ja was Verständliches erzählen können und empirisch war dann immer ein bisschen schwer zu vermitteln. Also ich finde es wirklich, muss ich jetzt sagen, ich finde es gut, dass den deutschen Namen gerade noch trägt, weil Cultural Studies ist schon nochmal was anderes, eine andere Traditionslinie und so, um die, wirklich die Exzentrik dieses Faches zu verteidigen, würde ich eigentlich bei dem Titel bleiben. Weil das ist es, glaube ich, echt, was es so ausmacht und es auch so wertvoll macht. Und das muss man erstmal schaffen, das so zu behalten in dieser neoliberalen Universitätswelt, ja, sich so einen ausgesuchten, sperrigen Begriff zu verteidigen und den dann auch noch auf Deutsch. Exzentrische Kulturwissenschaft, das ist gut, ja, da hast du es doch schon. Ich fände es sehr wichtig, dass sich die Kulturwissenschaft den Theorien des globalen Südens weiter öffnet. Ich weiß, das geschieht ein bisschen, aber ich merke es ab und zu, habe ich das Vergnügen, einen Lehrauftrag am LUI zu machen und dann merke ich, dass das eine ganze theoretische Welt nur so spärlich auf dem Schlosshügel ankommt. Und das ist total schade, weil da ist ganz viel Potenzial drin. Also so Theorien des globalen Südens mehr in die Wissenschaft einbeziehen, das fände ich sehr, sehr wichtig. Ich finde manchmal, und das haben alle Disziplinen und alle Fachbereiche, aber es fällt mir, ja, manchmal ist der Blick unnötig klein gehalten, finde ich. Und manchmal wäre es besser, der Exzentrik und dem Weiten noch ein bisschen mehr gerecht zu werden und sich nicht in das um sich selbst drehen der Wissenschaft hineinfallen zu lassen. Vielleicht eher auf zwei Ebenen. Also das eine ist wirklich eine Ausweitung der Theorien, der Konzepte. Und da würde ich einfach, das mache ich jetzt aus meiner Arbeit heraus, ich weiß, es ist enorm gewinnbringend, die Theorien des globalen Südens einzubeziehen und die Denkerinnen, die es gibt, ne? kann man ja einladen. Die reden ja über die gleichen Themen oder ähnliche Themen. Und das würde der EKW und dem ja eh beweglichen Kanon der Kulturwissenschaften enorm gut tun. Das ist so das eine. Und bei so der zweite Aspekt geht vielleicht eher in Richtung Praxis oder Angewandtes. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass diese Detailschärfe, die in den Forschungen stattfindet, nicht da bleibt, sondern sich auch im Praktischen äußert. Oder irgendwie, dass der Sprung besser geschafft wird zwischen was theoretisch erarbeitet wird und welchen gesellschaftlichen Einfluss oder welche Schärfe das in der gesellschaftlichen Diskussion erreicht. Also bei vielen Themen denke ich, dass die WissenschaftlerInnen der empirischen Kulturwissenschaft so viel beizutragen haben. Aber manchmal wird es nicht sichtbar, weil man sich vielleicht in diesen Konferenzthemen so verhakt und lieber mit sich selber redet, weil es halt immer kompliziert ist, mit der Öffentlichkeit zu reden oder sich einzumischen. Ich glaube, viele Leute hören das nicht, weil die nicht innerhalb dieser akademischen Blase, in der wir ja alle, wenn man an der Uni arbeitet, ist man halt da drin und es ist harte Arbeit, da rauszukommen und vielleicht da ein bisschen Forscher zu sein, das finde ich wichtig, damit man relevant bleibt, weil das ist ein super relevantes Fach, enorm wichtig, die empirische Kulturwissenschaft zu haben, aber es muss halt auch ankommen. So. Ein rauschendes, präsentes Fest in diesem Institut oder in diesem Schloss, wo Leute aus den verschiedensten Generationen zusammenkommen und sich über genau die Fragen, die du gestellt hast, unterhalten. Das wünsche ich jetzt erstmal als Allereinfachstes. Dann glaube ich, so Zukunftswünsche sind so, ich wünsche euch ganz tolle, herausfordernde StudentInnen, die kommen und alles in Frage stellen und sagen, Gott, ihr seid so altmodisch geworden. Und wie kann das denn sein, dass Leute in der Mitte des 20. Jahrhunderts aufregender waren als ihr? So Leute, die solche Fragen stellen, die wünsche ich euch, weil dann geht's ab und dann bleibt man jung und so. Und wirklich so von Herzen den Mut oder die Kraft oder die guten Banden, um diese Exzentrik zu verteidigen. Weil ich sage das jetzt die ganze Zeit wie so ein Poesie-Album-Spruch, aber das ist so rar in der akademischen Landschaft, in die wir uns hineinbegeben haben oder die wir zugelassen haben. Ja? So eine Exzentrik zu verteidigen, das ist so wichtig. Das ist so unglaublich wichtig, weil das einen Freiraum schafft, ja, der Leuten was möglich macht, was sie vorher überhaupt nicht gedacht haben oder überhaupt nicht denken konnten. Das ist total wichtig. Also diesen Mut und die Freude daran, diese Exzentrik zu verteidigen.
So, das war jetzt die erste Folge des Louis-Podcasts. So heißt er. Wir haben jetzt der Katharina Fink zugehört bei ihrem Erfahrungsbericht, was sie alles mitgenommen hat. Sie hat ja ganz viel gesprochen von der EKW-Brille, die man aufsetzt und dass man vor allem so ein kritisches Denken lernt. Ein sehr freies Denken, ein besonderes Denken, was sie meint, vor allem mitgenommen zu haben aus diesem Studium. Geht es dir da auch so? Also du gehörst ja quasi auch zu den AbsolventInnen. Dich könnte man genauso interviewen zu dem Podcast, wenn du jetzt nicht selbst Interviewerin wärst. Würdest du das so unterschreiben?
Also ja, ich würde das auch so unterschreiben. Ich finde, sie packt das in sehr blumige Worte und das gefällt mir auch, weil das mag ich. Ich würde es vielleicht nicht ganz so... Also ich würde dann das kritische Denken nochmal kritisch hinterfragen und überlegen, ob es wirklich so kritisch ist. Also soweit ist es dann bei mir dann auf jeden Fall schon gekommen. Nee, aber ich kann auch sagen, für mich persönlich, ich bin hier auf dem schwäbischen Land aufgewachsen, waren da schon viele Aha-Momente in den ersten Studienjahren mit dabei, wo man so gemerkt hat, oh, ja gut, das könnte man natürlich auch anders sehen. Das fängt bei Gender-Themen an, geht weiter über so Fragen, eigentlich alle gängige Kategorien. Warum denken wir in Nationalitäten? Warum glauben wir, dass Kultur damit was zu tun hat und so weiter und so fort? Diese ganzen Sachen mal zu hinterfragen, haben für mich auf jeden Fall was ganz Tolles bedeutet und das finde ich auch immer noch klasse. Es gibt vielleicht auch Leute, die das schon anderweitig in ihrer Jugend erfahren hatten oder dann vielleicht auch gar nicht so geflasht davon waren. Ich war es auf jeden Fall. Deswegen kann ich das schon sagen. Ich finde auch so ein freiheitliches Denken lernt man auf jeden Fall. Aber natürlich ist es dann doch irgendwie auch insofern nicht so frei, als dass es halt Denkarten gibt, die sind angebracht in der Kulturwissenschaft und andere dann vielleicht auch nicht so dolle. Also da muss man vielleicht dem schon nochmal so ein kleines Sternchen ransetzen, weil es natürlich einen Fachstil gibt, eine bestimmte Art, dort zu argumentieren, zu sprechen. Und da kann man natürlich auch failen. Also wenn man das halt nicht macht, dann ist man halt, gehört man doch vielleicht nicht so dolle dazu. Und dann, also die Freiheit hat natürlich auch, würde ich jetzt sagen, Grenzen. Aber so prinzipiell eine Offenheit, sich verschiedene Gedanken anzuhören und auf jeden Fall damit zu leben, dass verschiedene Theorien, verschiedene Denkarten nebeneinander bestehen können, die auch widersprüchlich sind. Und das auszuhalten, das lernt man auf jeden Fall im Studium und das zeichnet dieses Fach auch aus, würde ich sagen.
Und also kannst du diese Art des Denkens, diese EKW-Brille nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Was tut sich da von, genau, ich komme vom Schwäbischen Land, möchte gerne dieses Fach studieren, zu welcher, ja, welche Denkprozesse werden da so angestoßen? Welche Art von Denken lernt man?
Also ich kann das vielleicht am Beispiel von so Festen machen, wo man irgendwie halt also das immer so ein bisschen mitgemacht hat und dann heißt es immer Tradition und das macht man halt so. Und mit dieser EKW-Brille lernt man dann schon irgendwie drauf zu gucken und zu einmal zu lernt man irgendwie, dass ganz viel, was als Tradition bezeichnet wird, eine Erfindung ist, die noch gar nicht so alt ist und die es noch nicht so lang gibt und die dann auf einmal gar nicht mehr aus dem Mittelalter kommt, sondern frühestens aus dem 19. Jahrhundert, oft auch aus dem 20. Jahrhundert. Wo aber so getan wird, als sei das unglaublich alt und dann da so ein bisschen dahinter zu gucken und zu überlegen, warum ist das jetzt so, warum ist es den Leuten so wichtig, dass das alt sei und was hängt da dran? Also gar nicht unbedingt jetzt als Spaßverderberin aufzutreten, das kann einem schon auch mal passieren und das ist auch manchmal gut, gerade wenn es um so Sexismen oder so geht, finde ich es schon wichtig, dass man da manchmal auch den Spaß verdirbt, der dann halt auch nicht spaßig ist oder nur für einen gewissen Teil der Menschen. Aber so diese EKW-Brille bedeutet für mich schon, manchmal zu überlegen, warum ist das jetzt so und könnte das vielleicht auch anders sein und so Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, sei es jetzt irgendwie Rollenaufteilung, sei es irgendwie, zum Beispiel, ich hatte es mit Freundinnen davon, im Besprechen über andere Frauen und wie die sich kleiden, dass man da irgendwie dann mal anfängt zu überlegen, nee, das ist eigentlich nicht okay, dass wir darüber sprechen oder urteilen. Das ist jetzt nichts, was man nur im EKW-Studium lernen kann, das kann man hoffentlich auch an vielen anderen Stellen lernen, aber das gibt einem auf jeden Fall Denkwerkzeuge dazu, das auch zu benennen, was daran blöd ist oder woher das kommt und irgendwie das ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch Alternativen zu finden.
Also es ist auf jeden Fall auch was, was man so dann aus dem Studium mit raus ins Leben mitnimmt dann.
Das macht man, aber ich finde, man muss da auch ein gutes Mittel oder einen guten Mittelweg finden, weil man kann natürlich nicht immer, also ich glaube, man ist immer Kulturwissenschaftlerin, aber man muss sich dann schon auch überlegen, ab wann habe ich jetzt ganz bewusst so diesen Hut an oder übernehme ich diese Rolle und wann lasse ich es auch gut sein. Und es ist oft so ein bisschen, wir sprechen ja mit Menschen über ihren Alltag und sagen auch, sie sind Expertinnen für ihren Alltag, was auch bedeutet, die Themen, über die wir forschen und arbeiten, da haben eigentlich immer alle was dazu zu sagen. Und dann muss man schon, finde ich, manchmal lernen, zu akzeptieren, dass man selber dann doch vielleicht noch ein bisschen mehr darüber weiß oder andere Dinge, so doll man die anderen auch als Experte oder Expertin stehen lassen möchte. Und auf der anderen Seite aber dann trotzdem vielleicht das auch nicht immer rauszuhängen. Also das sind halt so persönliche Entscheidungen, die man da irgendwie trifft. Wann sage ich jetzt, also das ist eigentlich eine Tradition, die ist noch gar nicht so alt und so toll ist sie dann auch nicht, weil da sind vielleicht auch problematische Sachen dabei. Und wann ist es mir dann vielleicht nicht so wichtig oder kann ich das dann stehen lassen? Ich finde das sind, also man kann, und manchmal ist es mir auch selber wichtig. Manche Sachen möchte ich auch mitmachen, ohne die ganze Zeit das zu hinterfragen. Und ich glaube, das schafft man nicht mehr, das dann nicht mehr zu hinterfragen, aber man findet vielleicht einen Modus, in dem man anders damit umgehen kann.
Ja, das stelle ich mir auch unglaublich schwer vor, wenn euer Forschungsgegenstand der Alltag ist, also ein Themengebiet, in dem man sich ja ständig befindet. Hört man dann irgendwie auf, sein eigenes Frühstück zu analysieren oder fängt man gar nicht erst damit an?
Auf jeden Fall hört man damit auf. Ich meine, das ist ja auch das, was unser Fach eigentlich letztlich sagt, ist, dass Menschen brauchen sowas wie Routinen und sie brauchen sowas wie so einen Grundsatz, wo sie denken, das ist so, auf dem kann ich zählen, darauf kann ich meinen Alltag aufbauen. Und das gilt für alle, es gilt auch für Kulturwissenschaftlerinnen, die sind da keine Übermenschen, auf jeden Fall nicht. Und klar macht man Sachen und dann in gewissen Momenten Wir lernen ja ganz viel Selbstreflexion und in gewissen Momenten taucht das dann natürlich auch im Alltag auf. So, warum finde ich das jetzt schön? Warum gefällt mir diese Ästhetik? Warum denke ich jetzt, das ist gesund oder so? Das sind schon so Sachen, die man dann manchmal analysiert und dann denke ich selber, ach ja gut, das kommt jetzt vielleicht daher, dass ich hier und hier sozialisiert bin und dass mir das und das wichtig ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass es mir deshalb nicht wichtig ist oder dass es mir deshalb nicht gefällt. So, das sind eben so Mehrdeutigkeiten, mit denen man leben muss, mit denen wir eigentlich alle leben und das ist eigentlich auch gar nicht schlimm, sondern eher schön, finde ich.
Ihr hinterfragt ja nicht nur die kleinen Dinge im Alltag, sondern doch auch schon im größeren Rahmen Kulturbegriffe. Die Katharina Fink hat im Podcast gerade das UNESCO-Kulturerbe erklärt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, damit wir verstehen, was sie damit genau gemeint hat.
Genau, also ich selber bin jetzt von meiner Forschungsausrichtung gar nicht so doll mit Kulturerbe befasst, aber ich kann natürlich davon erzählen. Wir fragen uns, wir nehmen das nicht als Gesetz, sondern sehen dann eben Kulturerbe, also das Prädikat Kulturerbe steht am Ende von einem ganz langen Prozess von Erarbeitung, von Inwertsetzung, also wie wird etwas zu einem Kulturerbe? Da muss man ja ganz lang begründen, warum das jetzt wichtig ist und so. Und genau das schauen wir uns an, weil da steckt natürlich ganz schön viel Idee dahinter, was Kultur sei. Also es muss alt sein oder es muss besonders sein oder selten oder irgendwie mit der lokalen Geschichte verwachsen oder groß oder so. Und all diese Sachen kann man natürlich ganz toll an diesem Beispiel sehen, gerade in diesen Anträgen. Man muss ja einen Antrag stellen, um diesen Kulturerbestatus zu bekommen, muss natürlich begründet werden. Und das ist für uns eine ganz tolle Quelle, um zu verstehen, was Leute eben als Kultur zählen und was nicht und welche Kriterien sie anlegen. Und dann gibt es diese Critical Heritage Studies, die eben auch hinterfragen, welche Machtmechanismen stehen da eigentlich dahinter. Denn wenn man dieses Prädikat bekommt, dann ist einem ja ein großer Tourismus sicher und Gelder, um das in Wert zu setzen und so weiter und so fort. Und wenn man es nicht bekommt, eben nicht. Und das heißt, diese Entscheidung hat auch ziemlich viel mit Macht zu tun, mit Deutungsmacht. Wer entscheidet eigentlich, was Kultur ist und was nicht oder was schützenswerte Kultur ist und was nicht und woher kommt es? Und genau solche Dinge schauen wir uns eben an und überlegen, wie das geworden ist und vielleicht kann man auch das dann in einem kritischen Modus, also bei den Critical Heritage Studies wäre das so, eben auch sagen, naja, da müssen wir doch nochmal anders drauf gucken und überlegen, wer da die Macht hat und ob das so in Ordnung ist und warum sie diese Macht haben. Genau.
Das klingt echt sehr spannend. Also es ist so ein spannendes Hinterfragen, aber gleichzeitig auch wieder das Hinterfragen. Also genau wie die Katharina jetzt von den vielen Möglichkeiten der EKW gesprochen hat, vieles im Umfeld zu hinterfragen, schränkst du das jetzt auch wieder ein, dass natürlich auch die EKW noch so ihre Makel hat und ihre Fachspezifika. Was würdest du denn da noch dir wünschen, was sich vielleicht auch ändert bei den EKW?
Also ich bin ja, erstmal bin ich natürlich Fangirl. Ich mag EKW, ich bin da schon lange dabei und finde das alles toll und habe da eigentlich auch wenig zu kritisieren, aber ich glaube schon, dass so ein Fach sich immer weiterentwickeln muss. Das ist auch was ja letztlich auch, was wir feiern, dass es sich weiterentwickelt hat und deswegen glaube ich, kann man da schon noch einfach also überlegen, wie man jetzt mit verschiedenen neuen Themen umgeht, wie man die mit reinnimmt. Ich glaube auch, dass man immer mal wieder hinterfragen kann, es gibt ja doch sowas wie ein Fachkanon. Also wen liest man, warum liest man diese Personen, warum sind die wichtig? Da gibt es sicherlich ein paar, die wird man nicht loswerden und das ist auch gut so, aber vielleicht kann man da auch nochmal so ein bisschen überlegen, wie weitet man das, wie engt man das ein? Und sicherlich, dadurch, dass es ist ja wirklich ein sehr dynamisches Fach in dem Sinne, als dass man theoretisch alles untersuchen kann, was wirklich sehr schön ist. Und dann gibt es aber natürlich Ausschlussmechanismen, wie es immer an Unis auch gibt und so weiter und so fort. Und ich finde, da könnten wir noch mal ein bisschen dran arbeiten und überlegen, wie solche Ausschlussmechanismen dann doch noch mal anders verändert werden können, dass sie vielleicht noch mal mehr oder andere Leute auch für das Fach begeistern. Das fände ich tatsächlich, das wäre aber weniger inhaltlich, sondern mehr strukturell auf jeden Fall was wir noch tun müssten. Und wir sind auch ein Fach, das irgendwie dann doch auch eine deutschsprachige Spezialität ist. Also es gibt es weltweit, das heißt dann Cultural Anthropology oder Cultural and Historical Anthropology, Cultural Studies, gibt es ganz viele verschiedene. Oder eben, Ethnologie ist eigentlich ein Begriff, der nicht mehr so oft benutzt wird, um das Fach zu benennen. Aber ich glaube, da auch nochmal, und wir sind schon total gut in Internationalisierung, aber das könnte man, glaube ich, trotzdem auch nochmal ein bisschen weiter treiben oder noch ein bisschen mehr gucken, wie man sich auch in so einer weltweiten Fächerlandschaft noch ein bisschen besser positioniert und vernetzt.
Ja, es hat ja auch viel diese Dialektstudien und so, ich glaube, die sind auch was so ein bisschen spezielleres Deutsches, oder?
Na klar, also die sind auf jeden Fall spezieller und die sind auf jeden Fall irgendwie auch schon sehr lang in diesem Fach. Also die sind auf jeden Fall auch noch aus der Volkskunde. Aber gerade an der Dialektforschung erkennt man eigentlich relativ gut, wie sich auch Forschungsgegenstände ganz anders zeigen, je nachdem, aus welcher Richtung man drauf guckt. Also man kann das natürlich benutzen, um so ein Argument zu machen für, das ist irgendwie Heimatverbundenheit und die Leute sprechen Dialekt und der verändert sich nie und in dem Dorf sagt man Itte und in dem Dorf sagt man Ette, weil beliebiges Argument, irgendwelche Besetzungen oder so. Man kann natürlich aber auch mit einer anderen Brille drauf gucken und zum Beispiel sich anschauen, wie Menschen in verschiedenen Situationen Dialekte wechseln. Also in der einen Situation ist es angebracht und hilft dann vielleicht sogar Dialekt zu sprechen, im anderen nicht. Also und das ist ja auch das, was in diesem Dialektprojekten sich verändert hat, dass eben die Art und Weise, wie man drauf guckt und die Fragen, die man stellt, sind anders geworden. Der Gegenstand ist da, der ist ja auch immer noch total wichtig. Ich meine, der ist für viele Menschen in Baden-Württemberg total alltagsprägend und ausschlaggebend und dann aber zu fragen, warum ist es so und wie ist es so und wer, für wen ist es vielleicht auch wichtig, wer wird dadurch ausgeschlossen, das sind ja nun Sachen, die wir jetzt eben in der Dialektforschung machen und ich glaube, das ist eigentlich auch gut und das kann sich auf jeden Fall so weiterhalten und da kann man bestimmt noch viel, viel weitergehen und viele andere Aspekte davon erforschen, die mir jetzt gar nicht einfallen.
Woran forschst du gerade?
Ich schreibe selber eine Doktorarbeit zum Projektionsplanetarium in den 1920er Jahren, also das ist dieses klassische Planetarium, das den Sternenhimmel an die Decke projiziert, das wurde da erfunden und ich schaue mir eben an, welche Wissens- und Wahrnehmungsweisen im Planetarium dran waren. Also wie haben die Leute da gelernt zu denken, wie haben die Leute da gelernt zu fühlen und welches Weltbild kam dabei raus? Also wie haben sie sich vorgestellt, dass das All funktioniert? Ich meine, das ist nicht anders wie wir, aber mit welchem Gefühl haben sie das gemacht? Nämlich so einem erhabenen Gefühl von irgendwie. Und das färbt dann wieder auf die Idee von Wissenschaft, auf die Idee von Technik, auf die Idee von Natur ab. Und das ist auch wieder so ein Beispiel von, da sieht man das Große im Kleinen. Und das schaue ich mir eben an. Genau.
Ja, das sind ja total aktuelle Themen, vor allem mit der Mundart und der Dialektforschung dachte ich gerade daran. Du meintest, dass du ja auch selbst auf dem Dorf kommst. Merkst du das dann auch bei dir selbst? Also sprichst du jetzt im Radio mehr Hochdeutsch und wenn du dann zu Hause bist, auch Dialekt? Kannst du Dialekt sprechen?
Ja, also ich glaube, ich bin eigentlich ich kann relativ breiten Dialekt sprechen. An der Uni natürlich nicht und im Radio auch nicht, obwohl so ein bisschen, glaube ich, hört man es bei mir immer und das ist kriege ich auch nicht weg, ohne mich als Theaterspielerin zu fühlen. Ich habe das natürlich gemerkt, das war tatsächlich auch so ein Aha-Effekt, ein anderer Aha-Effekt beim Studieren. Ich sage nämlich, ich bin erst zur Dialektsprecherin geworden hier an der Uni, davor ist es mir nämlich einfach nicht aufgefallen oder nicht klar gewesen, dass ich so doll Dialekt spreche und das hat sich natürlich auch verändert, aber auch da merkt man eben, oder habe ich für mich selber auch bemerkt, dass da teilweise Bewertungen dranhängen, die sind auch nicht immer negativ, also man muss sich gar nicht immer irgendwie als dadurch benachteiligt sehen, aber es wird auf jeden Fall bemerkt und Menschen reagieren drauf, dass man Dialekt spricht oder nicht. Genau.
Wie sind die verschiedenen Reaktionen und wie lässt sich das dann wieder einordnen?
Jetzt gerade kann ich es gar nicht mehr so dolle sagen, weil ich glaube, dass ich mir inzwischen so eine Sprechart angeeignet habe, wo es im professionellen Kontext nicht mehr so rauskommt. In meiner frühen Studienzeit habe ich schon bemerkt, dass Leute mich eher unterschätzt haben. Ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren. Ich glaube, das lag auch an vielen anderen Dingen, die da noch mit reinspielen. Also ich meine, Frau sein lädt ja auch eher dazu ein, Leute zu unterschätzen, genauso wie andere Aspekte, jung aussehen oder so und so gekleidet sein. Und ich denke, dass da das Dialekt sicherlich auch mit reingespielt hat. Aber dazu würde ich jetzt sagen, das müsste jetzt jemand anderes untersuchen. A, weil ich nicht die Expertin bin und B, weil es mich vielleicht auch zu doll selber betrifft.
Ja, klar. Ja, das sind jetzt natürlich einmal so die Grenzen in eurem Studium, wo man irgendwie doch einfach Teil der eigenen Gesellschaft ist, die man zwar analysieren kann, aber ja doch nicht komplett abschaffen oder komplett umwälzen im eigenen Institut. Trotzdem hat die Katharina Fink ja vor allem ganz viel von der Exzentrik gesprochen und dass die EKW nicht nur ein Fach ist, was sich selber feiert, sondern was sich selbst in allen Details und Besonderheiten feiert. Und was eben doch vielem Raum gibt, fühlt man sich dann dadurch freier und wem genau wird da Raum gegeben? Wie kann man sich das vorstellen?
Also die Idee mit der Exzentrik, die Katharina Fink ja vertreten hat, die kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil es ist irgendwie auch exzentrisch, banale Dinge zu nehmen und denen so einen unglaublichen Wert beizumessen und die so fast zu fetischisieren und auf jeden Fall abzufeiern. Das würde ich sagen, das ist Exzentrik. Ich würde sagen, das kann, das ist natürlich insofern ausschließend als für alle, die da nicht mitmachen wollen, die irgendwie das anders sehen. Wir probieren die zwar, ich glaube, die Grundhaltung ist immer, wir sind offen dafür, wir nehmen die auf, die sollen auch mitmachen, aber ich meine, ein Stück weit, wenn es einem halt nicht interessiert, dann ist es einfach nicht das Fach für einen und ich glaube, das merken dann auch die Menschen. Also da, die Freiheit, ja, und die Offenheit, ja, weil natürlich, sie hat auch Grenzen, weil sonst ist es ja auch beliebig letztlich, also es, so ein Fach ist ja auch nicht losgelöst von Universitätspolitiken, von universitären Zwängen und ich meine, davon lebt es ja auch, also das ist nicht so, also es ist frei, aber es hat eben auch einen Rahmen und das, glaube ich, kann man gar nicht vergessen und genau bei aller Abfeierung dieser Freiheit muss man das eben auch bedenken. Also es geht los bei der Zugänglichkeit von Universitäten, die natürlich nicht für alle gleich gestaltet sind und das ist auch die Zugänglichkeit zu unserem Fach, die natürlich da nicht für alle gleich ist und genau, also eine Freiheit, aber natürlich mit Grenzen.
Ja, was ich spannend am Louis finde, ist, dass die also sowohl die Freiheiten als auch die Grenzen dabei ja auch reflektiert werden. Also zum Beispiel habt ihr auch euer Institutskolloquium, wo ihr über soziale Ungleichheit sprecht, auch spezifisch, wie sich das auf das Universitätsleben auswirkt und Universität auch gesellschaftlich und politisch hinterfragt wird. Katharina spricht jetzt auch von der neoliberalen Uniwelt und dass das EKW, auch wenn es Teil dessen ist, sich trotzdem versucht, da so ein bisschen dagegen zu stellen. Wie würdest du die neoliberale Uniwelt beschreiben? Was macht EKW anders? Was würdest du empfehlen? Wie kann man da anders mit umgehen?
Also ich finde es total schön, dass die Katharina Fink uns da so auf der nicht neoliberalen Seite sieht. Ich würde das jetzt gar nicht so unterschreiben, weil wir einfach diesen Zwängen letztlich unterliegen und ein Stück weit die Logiken einfach auch so durchs Studium einem einerzogen und anerzogen werden, dass man da gar nicht so doll herauskommt. Und wenn man eben als Fach an der Uni bestehen will, dann muss man ein Stück weit eben auch an dieser Vergleichbarkeit teilhaben und das geht eben dadurch. Also neoliberale Logiken, Neoliberalismus als so eine Ideologie von permanenter Selbstoptimierung und so die Idee von man ist seines eigenen Glückes Schmiedin und so weiter und so fort, die besteht und die besteht, hat sich ja spätestens durch Bologna auch eben in die Uni eingeschrieben und es gab jetzt neulich nochmal so eine Änderung, glaube ich, auf der Art und Weise, wie die Gelder verteilt werden, dass einfach abgezählt wird, welches Fach hat wie viele Studierende und da werden eben Gelder vergeben und so. Und das sind natürlich so Logiken von Ökonomisierung und irgendwie auch von Quantifizierung, die auch für EKW gelten und die sich auch dort niederschlagen. Und es gibt aber am Institut Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen es eben wichtig ist, trotzdem ein Studium in diesem Rahmen, der halt da ist, zu ermöglichen, in dem Leute gucken können, was interessiert sie eigentlich und sich da so ein bisschen freier eben auswählen können. Meine Beobachtung ist, dass man das erst lernen muss. Also meine Beobachtung an mir selber, aber auch an den Studierenden ist, dass man eben in der Schule das nicht beigebracht bekommt, sich ganz dolle selbst zu organisieren und selber auch zu überlegen, was will ich. Und dieses sich selber organisieren und selber überlegen, was will ich, ist natürlich auch auf eine gewisse Art wieder neoliberal. Also man kommt da nicht so richtig raus. Aber ich würde sagen, dass eben der Versuch, also wenn man auf die Praxis guckt, ist der Versuch bei uns am Institut eben mit diesen ganzen Werkzeugen, die man so hat an der Uni, sind Modulhandbücher, sind irgendwelche Seminarpläne und so, die möglichst offen zu gestalten, dass da eben viel passieren kann und da eben auch eher so eine Mentalität des Möglichmachens zu haben. Also wenn es irgendwie eine Idee gibt, was man denn für eine Lehrveranstaltung machen könnte, dann gucken wir jetzt nicht, oh, warum geht's nicht, sondern wie könnte es irgendwie gehen. Und ich glaube, das sind so Versuche eben damit produktiv umzugehen und das irgendwie trotzdem ein Studium zu ermöglichen, das irgendwie Freiheiten lässt und vielleicht manchmal auch nicht nur von Leistungsdruck bestimmt ist. Ob das jetzt klappt, also würde ich sagen 50-50, ein bisschen vielleicht, aber auch nicht ausschließlich, weil man eben trotzdem drinsteckt und dann muss man BAföG-Anträge schreiben und braucht dafür gute Noten, dann ist halt die Freiheit vorbei und man braucht irgendwie Geld und vielleicht reicht es nur für 6 Semester, dann kann man auch sagen, mach noch 1 mehr, aber es geht einfach nicht, also genau.
Du selbst hast 13 Semester studiert und du hast dir relativ viel Zeit genommen, um eben diese ganzen Ecken und Enden von EKW zu erforschen. Was konntest du da alles für dich mitnehmen und hast du das Gefühl, dass andere Studierende das auch so machen, dass sie überall versuchen, alles mitzunehmen? Also die Katharina hat ja auch, hat euch herausfordernde StudentInnen gewünscht. Geht es damit einher?
Also herausfordernde StudentInnen finde ich super, aber natürlich auch nur auf eine gewisse Art und Weise. Also als Lehrperson wünscht man sich natürlich Leute, die so herausfordernd sind, wie man das halt gerne hätte und es in sein didaktisches Konzept passt. So, so ehrlich muss man auch sein. Und trotzdem würde ich auch denken, das ist gut für das Fach, dass immer Leute immer mal wieder fragen und sagen, ist es so, muss das so sein? Also nicht nur, was den Alltag angeht, sondern wirklich auch, was das Fach angeht. Und die gibt es auch, die gibt es mal mehr, mal weniger. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage von den äußeren Umständen, von vielleicht auch davon, wie Leute gelernt haben, eben umzugehen mit Bildungsinstitutionen, ob die einfach gelernt haben, darauf zu hören oder keine Ahnung. Genau, dann die Frage zur Studienzeit. Ich glaube, dass bei uns viele Menschen länger studieren, aber es ist auch ein Luxus. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, man muss es sich eben leisten können zu studieren an sich und auch länger zu studieren als die Regelstudienzeit ist ein Luxus. Und ich würde aber alle, die sich diesen Luxus leisten können, dazu ermutigen, das zu tun, weil es wirklich, weil man wirklich an so einer Uni in so einem unglaublich großen Umfeld ist mit so vielen verschiedenen ExpertInnen, mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten, sich auch in alle Richtungen zu bilden. Das empfinde ich als großes Geschenk, auch jetzt immer noch hier zu leben und das irgendwie Teil daran zu haben. Und da würde ich wirklich alle dazu ermutigen, das auch zu nutzen und dann sich vielleicht auch nicht zu doll unter Druck zu setzen von von modellhaften Studienabläufen, die das dann in 6 Semestern durchkriegen. Ich glaube, gerade so ein bisschen durch das Entdecken auch mal was machen, was einem vielleicht nicht so liegt, kommt man auch total weit. Aber wie gesagt, es ist eben auch eine Frage von Ressourcen, ob man die hat oder ob man die nicht hat. Wenn man die hat, wie gesagt, herzliche Einladung dazu. Wir am LUI sind gerne dazu bereit, mit Ihnen uns Gedanken darüber zu machen, wie man lang studieren kann. Nicht unendlich lang, aber länger vielleicht als 6 Semester.
Und jetzt die naheliegende Frage, was kommt dann nach dem Studium? Also Katharina Fink ist ja wissenschaftliche Mitarbeiterin, genauso wie du. Was erwartet die EKWler sonst noch nach dem Studium?
Ja, eine große Welt an Möglichkeiten, würde ich sagen. Was aber auch beängstigend sein kann, weil natürlich, wenn man irgendwie Lehramt studiert, dann weiß man, man wird Lehrerin. Oder wenn man Medizin studiert, wird man mit großer Wahrscheinlichkeit Arzt oder Ärztin. Und das ist auch gut und manche brauchen das auch. Und diese Bestimmtheit gibt es bei uns nicht. Aber dafür gibt es eben eine große Freiheit, da ist sie wieder, sich selber zu überlegen, was möchte ich machen. Und ganz viele von unseren AbsolventInnen landen eben im Museum. Das ist wirklich eines der größten Berufsfelder, weil man da eben auch lernt, mit kleinen Dingen das Große zu erzählen und irgendwie auch diese Idee von Alltagskultur irgendwie an Menschen ranzubringen. Das passiert dort. Es gibt aber auch viele Menschen, die zum Beispiel dann in der Kulturverwaltung oder im Kulturmanagement landen. Da gibt es dann oft einen anderen Kulturbegriff als den unseren. Also da ist dann wirklich Kultur sowas wie Theater, Musik und so weiter und so fort. Aber eben auch dort Menschen zu haben, die da mit einer anderen Idee rangehen, ist total cool. Und für die Leute, glaube ich, kann das oft auch ein guter Freiraum sein, da gute Formate zu erproben. Wir haben Menschen, die landen in Unternehmen und beraten die, was Diversity zum Beispiel angeht. Es gibt ja gerade immer so einen großen Zwang auch für Unternehmen. Und das ist auch sehr gut so, sich mit der Diversität auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie das in Arbeitsfeldern umgesetzt werden kann. Also wie kann ein Arbeitsplatz so gestaltet sein, dass er nicht nur für Hans Müller 50 Jahre funktioniert, sondern für viele, viele verschiedene Menschen. Und da sind wir, würde ich auch sagen, wirklich zu Recht auch Expertinnen für. Und ich würde auch sagen, beobachte, dass immer mehr Nachhaltigkeit auch ein Feld ist, wo Kulturwissenschaftlerinnen sich positionieren können. Da gibt es ja auch Beratungsfirmen und es geht ja auch viel um Nachhaltigkeit als Lebensweise. Wenn wir darüber sprechen, dann geht es um unser Alltagsverhalten und was wir im Alltag tun. Und da können Kulturwissenschaftlerinnen eben auch die Brille aufsetzen und überlegen, welche Wertungen sind da implizit, wie sind auch die Zugänge zu irgendwie nachhaltigen Lebensweisen. Und da eben auch, das ist, glaube ich, auch ein Berufsfeld, das es jetzt immer mehr gibt für uns und viele, viele mehr. Da kann man sich auch den Podcast noch anhören, da kriegt man noch ein paar Ideen, wo man landen kann.
Okay, ja, ist wirklich sehr vielfältig. Und genau, den Podcast hast du heute veröffentlicht. Kann man sich jetzt offiziell überall anhören. Kannst du nochmal sagen, wie findet man den?
Genau, also der Podcast heißt Louis Podcast. Wir hosten den über Soundcloud. Also es gibt einen Louis Podcast-Account auf Soundcloud. Und der wird automatisch eingespeist in die meisten gängigen Podcatcher. Also wer irgendeinen Podcatcher nutzt, der kann dort einfach auch Louis Podcast suchen und dann sollte man den finden. Und es gab ja vergangenes Semester schon eine Staffel zur Kultur als technischem, zur Technik als kulturwissenschaftlichem Terrain. Da ging es eben um kulturwissenschaftliche Technikforschung. Da sind 6 Folgen veröffentlicht. Und wenn man es gar nicht abwarten kann, bis die anderen Folgen außer Katharina Fink rauskommen, kann man zwischendurch eben die alten Folgen sich noch anhören.
Gut, dann machen wir das und danken dir, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich euch erzählen durfte über EKW und dass ihr auch dem Podcast hier ein bisschen Raum gegeben habt.